Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das große Thema des 8. Kapitels im Römerbrief lautet Heilsgewissheit. Es beginnt mit den Worten: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt kein Verdammungsurteil für solche, die an Jesus Christus als an ihren Stellvertreter glauben, der am Kreuz ihre Sünden gesühnt hat und das Gesetz Gottes an ihrer Stelle vollkommen erfüllt hat. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das Thema des 8. Kapitels lautet nicht, wie manche meinen, Heiligung. Davon ist auch die Rede in diesem Kapitel, aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist die Gewissheit unseres ewigen Heils. Heiligung ist der Weg zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Wer die Botschaft vom Kreuz verstanden hat, der weiß, wie fremd sie dem Denken des Menschen ist. Der lernt es auch unter mancherlei Anfechtungen mehr und mehr zu begreifen, dass Gottes Handeln in dieser Welt und im Leben des Einzelnen sehr befremdend sein kann. Der Prophet Jesaja schreibt im 28. Kapitel, Vers 21, dass Gott sein Werk vollführt, ein befremdliches Werk. Und dass er seine Arbeit verrichtet, eine ungewöhnliche Arbeit oder eine seltsame Arbeit. Wenn Gott nun oft so ganz überraschend anders handelt in unserem Leben und wir mancherlei Leiden ausgesetzt sind, können wir dennoch im Blick auf unser ewiges Heil nicht erschüttert werden. Im Gegenteil, so gewiss wir leiden, schreibt Paulus in den Versen 17 und 18, so gewiss haben wir auch Teil an der zukünftigen Herrlichkeit, die alles Leid im Leben der Kinder Gottes bei weitem aufwiegt. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so gewiss wir mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Sowohl das Sehnen, das Harren, das Warten der vernunftlosen Schöpfung nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes, als auch das Seufzen und Sehnen der Gotteskinder selbst, sowie das Seufzen des Geistes Gottes in uns, sind die Garantie dafür, dass wir das Ziel ewiger Herrlichkeit erreichen werden. In Vers 28 nennt Paulus nun den tiefsten Grund für die Gewissheit unseres Heils, nämlich seinen ewigen Ratschluss, sie zum Ziel zu bringen, zum Ziel der Vollendung. Und dazu lässt Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir wissen aber, so schreibt Paulus hier, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Es handelt sich hier um ein Wort von enormer Tragweite für unser Glaubensleben. Wer dieses Wort im Glauben erfasst und damit immer wieder umgeht, es auf konkrete Situationen seines Lebens anwendet, ist ein glückseliger Mensch. Und darauf kommt es ja immer wieder an, wenn wir Gottes Verheißungen lesen in seinem Wort, wenn wir von den Heilstatsachen lesen, die in Christus Jesus geschehen sind, dass wir auch damit ganz konkret umgehen in unserem alltäglichen Glaubensleben, dass wir das anwenden auf konkrete Situationen in unserem Leben. Wer das tut, ist getröstet im Blick auf seinen Gang durch diese Welt und darf gewiss sein, dass er das Ziel ewiger Herrlichkeit erreichen wird. Zunächst einmal wollen wir festhalten, dass der Heilige Geist diese Zusage, die uns hier gegeben wird, auf eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen beschränkt. Paulus spricht von denen, die Gott lieben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Es ist hin und wieder gut, wenn wir uns neu dessen bewusst werden, dass die Bibel im Grunde nur zwei Klassen von Menschen kennt. Das sind diejenigen, die zu Christus gehören. Sie sind mit Gott versöhnt durch den Herrn Jesus. Sie sind gerettet vom Zorn Gottes. Sie haben eine vollkommene Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Sie sind in Christus Jesus lebendig gemacht. Sie sind vom geistlichen Tode zum geistlichen Leben hindurchgedrungen. Sie sind wiedergeboren, wie Petrus sagt, zu einer lebendigen Hoffnung. Das sind diejenigen, die zu der einen Gruppe gehören. Und dann gibt es eben auch noch die andere Gruppe. Das sind Menschen, die noch Feinde Gottes sind, die gottlos sind und gottlos leben in dieser Welt, die geistlich tot sind und die auf ewig verloren sind. Alle anderen Unterteilungen in verschiedene Klassen sind zwar von zeitlicher Bedeutung, aber völlig belanglos im Blick auf das ewige Heil Gottes. Also grundsätzlich gibt es nur diese beiden Gruppen. Die einen gehören zum Herrn Jesus mit all den Segnungen, die damit verbunden sind, und die anderen leben ohne ihn und stehen noch unter der Androhung des Gerichtes Gottes, unter dem Zorn Gottes. Natürlich gibt es auch viele andere Unterscheidungen, die wir treffen und können die Menschen aufteilen in viele, viele Gruppen. Aber wie ich bereits sagte, ist das nicht entscheidend für unser ewiges Heil. Ob ich nun zu den Schwarzen gehöre oder zu den Weißen, ob ich ein Mann bin oder eine Frau oder was wir auch jetzt immer nennen mögen, all das ist unwesentlich im Blick auf das ewige Heil. Hat zeitliche Bedeutung, aber keine ewige Bedeutung. Unser Wort gilt ausschließlich der einen Gruppe von Menschen, von denen Paulus sagt, dass sie Gott lieben und nach seinem Vorsatz berufen sind. Allen anderen gilt dieses Wort nicht. Das müssen wir zunächst einmal festhalten. Das müssen wir realisieren. Das ist also ein Wort, das ich nicht jedem Menschen zusprechen kann. Wer noch nicht zu Christus gehört, wer noch nicht versöhnt ist mit Gott durch den Glauben an Jesus, dem gilt dieses Wort nicht. Dem dienen eben nicht alle Dinge zum göttlich Besten. Dieses Wort, diese Zusage gilt nur denen, die Gott lieben. Vielleicht fällt uns hier auf, dass Paulus nicht von denen spricht, die an Christus glauben. Das hätten wir vielleicht erwartet, dass er es so formulieren würde. Wir wissen aber, dass denen, die an Christus glauben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Aber das schreibt er nicht, sondern er schreibt von denen, die Gott lieben. Das sind natürlich solche, die an Christus glauben. Niemand, der nicht an Christus glaubt, kann Gott lieben. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat und weil wir sein Heilswerk, die Erlösung durch sein Blut auf Golgatha für uns im Glauben in Anspruch genommen haben. Da ist der Heilige Geist in unserem Herzen und dieser Heilige Geist zeigt uns auf der einen Seite die Liebe Gottes zu uns in Christus Jesus, auf der anderen Seite befähigt der Heilige Geist uns dazu, Gott zu lieben. Und zwar ihn über alles zu lieben in dieser Welt. Es sind natürlich solche, die an Christus glauben. Dennoch formuliert Paulus es hier anders und spricht von denen, qualifiziert sie also so, spricht von denen, die Gott lieben. Warum? Ich denke, dass Paulus damit sagen will, dass Menschen, die Gott lieben, gerne verzichten auf alle eigene Erkenntnis und Kraft im Blick auf das, was für ihr Leben gut und heilsam ist. Sie meinen nicht, sie wüssten es besser als Gott. Darum spricht er hier von denen, die Gott lieben. Diesen Menschen also, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Wir wollen das kleine Wörtlein alle jetzt einmal ganz dick unterstreichen. Das ist wichtig. Es geht nicht nur um schöne und angenehme Dinge in unserem Leben, im Leben derer, die Gott lieben, sondern es geht eben auch um sehr unangenehme Dinge, um schlimme und notvolle Wegführungen in unserem Leben, um Dinge, die uns beispielsweise verletzen, um Dinge, die uns Leid zufügen, ob das Leid von außen kommt, ob das Leid von innen kommt, spielt dabei gar keine Rolle. Es geht also um alle Dinge, was es auch sein mag. Paulus packt also alles Leiden, was uns jemals betreffen könnte, was die Gemeinde Jesu jemals betreffen könnte, unter dieses kleine Wörtlein alle. Das ist zunächst einmal wichtig, dass wir das festhalten. Das gilt für alles, was in dieser Welt im Großen geschieht. Gott lenkt die Geschicke dieser Welt so, dass sie alle in einem heilsamen Zusammenhang mit der Gemeinde Jesu stehen. Was wir da auch immer vor Augen haben mögen, denken wir an den Nahostkonflikt, denken wir an den weltweiten Terrorismus, denken wir an den Krieg in Afghanistan, was wir jetzt auch immer vor Augen haben mögen, was es auch sein mag, was im Großen in dieser Welt geschieht, alle Dinge, ohne Ausnahme, geschehen zum Heil der Gemeinde Jesu, zum Heil der Gotteskinder, derer, die Gott lieben. Da ist nichts ausgenommen. So betrüblich diese Dinge an sich sind, Gott lässt sie der Gemeinde Jesu zum Guten dienen, zum Besten. Ob sie nun unmittelbar davon betroffen ist, die Gemeinde Jesu, oder die Geschehnisse nur aus der Ferne verfolgt. Es gibt Gotteskinder in Afghanistan, die sind unmittelbar von diesen schrecklichen kriegerischen und terroristischen Auseinandersetzungen betroffen. Wir sehen das nur aus der Ferne. Wir beobachten das aus der Ferne und bekommen das eine oder andere mit. Sind auch betroffen, aber nicht unmittelbar. Kommen nicht so konkret mit diesem Leiden in Kontakt. Aber wie auch immer, denen, die Gott lieben, wo sie sich im Augenblick auch immer befinden mögen, in welcher Situation auch immer, dienen alle Dinge, die in dieser Welt geschehen, zum göttlich Besten. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Gott tut das, was er tut in dieser Welt und wie er diese Welt regiert, nicht losgelöst vom Wohl der Gemeinde Jesu. Hat immer dabei das Beste für die Gemeinde Jesu im Auge. So wie er auch damals in der vergangenen Zeit, wie es uns das Alte Testament berichtet, immer wieder die Geschicke der Völker gelenkt und geleitet hat, im Blick auf das Wohlergehen seines Volkes Israel. Auch das hat er heute noch im Blick, das Wohlergehen des Volkes Israel. Aber zunächst einmal geht es um die Gemeinde Jesu. Also, das gilt für alles, was in dieser Welt im Großen geschieht, das gilt aber auch für alles, was uns ganz persönlich betrifft in unserem kleinen Leben. Ob es der unfreundliche Nachbar ist, der uns Probleme bereitet, oder der schwierige Mitarbeiter in der Firma, ob es der Chef ist, dem man nichts recht machen kann, oder ob es der Arbeitnehmer ist, auf den man sich nicht verlassen kann, weil er völlig unmotiviert seine Arbeit tut, ob es der Ehemann ist, der so wenig Verständnis für seine Frau zeigt, oder die Ehefrau, die so anspruchsvoll ist, ob es die ansteigenden Preise sind, ob es eine Krankheit ist, die uns arg zu schaffen macht, was wir auch immer jetzt nennen wollen, alle Dinge, ohne Ausnahme, dienen denen, die Gott lieben, zum Besten. Nun mag jemand sagen, mit all dem kann man noch mehr oder weniger gut zurechtkommen, mit all dem, was ich gerade einmal so erwähnt habe, aufgezählt habe, an Schwierigkeiten, an Problemen. Es macht uns ja schon das Herz schwer genug, aber man kann noch mit diesen Dingen leben, man kann damit noch zurechtkommen. Wie ist es aber mit den grauenhaften Geschehnissen, mit denen manche Gotteskinder in unserer Zeit konfrontiert werden, über die man kaum nachzudenken wagt? Da gibt es ja ganz, ganz grauenhafte und schlimme Dinge. Wie ist es mit diesen Dingen? Dienen sie diesen Menschen zum Besten? Können wir das auch so nehmen? Können wir das überhaupt aussprechen? Nun, es ist verständlich, wenn wir hier in Stocken geraten und uns dieses Wort nicht so leicht über die Lippen geht. Das ist immer gut. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die Frau des heimgegangenen Direktors, ehemaligen Direktors der evangelischen Gesellschaft, Pastor Affeld, sich daran stieß, dass sie einmal gehört hat, wie ein Mann am Grabe seiner Frau gesagt hat, und das ging ihm so glatt über die Lippen: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ja? Das ist immer eine verdächtige Sache, wenn einem diese Worte so leicht übers Herz und so leicht über die Lippen kommen. Das sollte gewiss nicht der Fall sein. Bei Hiob war das anders. Es war in der Tiefe seines Herzens geboren, gewirkt durch den Heiligen Geist. Aber dann ist es auch so, ihr Lieben. Wie schmerzlich die Verluste auch immer sein mögen, die wir zu erleiden haben. Wie grauenhaft die Verhältnisse auch immer sein mögen, in denen Kinder Gottes sich zu bewähren haben. Es steht geschrieben und es ist so, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge ohne Ausnahme zum Besten dienen. Es ist einfach eine Tatsache. Was wir noch nicht bedacht haben, ist die Frage, wie steht es mit der Sünde? Dient auch die Sünde den Gotteskindern zum Besten? Müssen wir diesen Bereich unseres Lebens nicht von diesem Wort ausklammern? Wie kann die Sünde, die ja etwas ist, was Gott ganz und gar nicht gefällt, den Gotteskindern zum Besten dienen? Und dabei denken wir nicht nur an das Versagen anderer Menschen uns gegenüber. Dabei denken wir an das eigene Versagen. Dabei denken wir an unsere eigene sündige Natur und auch unser eigenes sündiges Verhalten, das immer wieder, leider immer wieder geschieht. Dient es uns zum Besten? Nun, auch das dürfen wir nicht ausklammern. Natürlich kann man das missverstehen. Und dann kann man zu dem Ergebnis kommen, naja, gut, wenn uns auch das zum Besten dienen muss, dann brauchen wir es mit der Sünde nicht so genau zu nehmen. Warum sollte ich mich dann täglich demütigen vor Gott und meine Sünde bekennen vor Gott und ihn um Vergebung bitten, und immer wieder in der Reinigung durch sein kostbares Blut leben? Wenn das so ist, dass selbst die Sünde mir zum Besten dienen muss, dann ist es ja mit meinen Sünden nicht so schlimm. Das wäre ein Missbrauch dieser Wahrheit. Ist ja ähnlich wie Paulus das formuliert in Römer Kapitel 6, wo er sagt, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade übermächtig geworden. Da traten einige auf, die sagten, ja, wenn das so ist, dass die Gnade umso mächtiger ist zur Verherrlichung Gottes. Wenn Sünde geschieht, dass die Gnade immer mächtiger, immer überfließender ist, dann lasst uns drauf lossündigen, damit das auch geschieht, damit Gott auch auf diesem Wege verherrlicht wird. Paulus sagt an anderer Stelle, die so denken, deren Verdammnis ist recht. Das ist also ein Missbrauch der Gnade. Die Wahrheiten des Evangeliums lassen sich immer missbrauchen. Ihr Lieben, wenn ich den Leuten das Gesetz predige in dem Sinne, dass sie dadurch vor Gott bestehen können, dass sie durch des Gesetzes Werke vor Gott gerecht werden, käme niemand auf den Gedanken, diese Botschaft zu missbrauchen. Aber wenn wir von Gnade reden, wenn wir die Gnadenlehren verkündigen, dann ist damit immer die Möglichkeit eines Missbrauches und eines Missverständnisses verbunden. Das ist aber ein Beweis dafür, laut dessen, was die Schrift uns lehrt, ein Beweis dafür, dass die Gnadenlehren eben das Rechte sind. das Evangelium. Nur das Rechte, das Evangelium, kann missbraucht werden. Das andere nicht. Gut. Wir wollen es also nicht leicht nehmen, aber doch gilt es. Es gilt, dass auch letztlich die Sünde, so sehr sie Gott betrübt und so sehr sie uns demütigen soll und zum Besten dient. Und das Beste liegt letztlich darin, dass man eben gedemütigt wird durch die Sünde. Und dass man neu wachgerüttelt wird durch sein Versagen. Und dass es dafür führt, und das sollte zumindest geschehen, dass wir in Zukunft umso wachsamer sind. Ein Gegentor in einem Fußballspiel kann eine Mannschaft aufrütteln und wach machen und ganz neu motivieren. So kann auch unser Versagen uns demütigen und uns wieder recht nüchtern machen, damit wir wachsam und abhängig von unserem Herrn sind. Also, auf diese Art und Weise kann uns auch die Sünde, so leid sie uns tun sollte, zum Besten dienen. Nichts ist also ausgenommen, gar nichts. Keine Trübsal, nicht einmal die Sünde. An dieser Stelle ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass all dem, wovon wir jetzt gesprochen haben, an sich nichts Gutes beiwohnt. An sich nichts. Die Dinge haben in sich selbst keine Qualität und keine Fähigkeit, etwas Gutes zu bewirken. Wir leben ja in einer Zeit, in der man auch den Tod salonfähig machen will. Es war immer harmloser und immer lieblicher, möchte man beinahe sagen, wird der Tod dargestellt in unserer Zeit. Er wird geradezu verharmlost. Aber nach dem, was die Bibel sagt, ist der Tod etwas Schreckliches, etwas Grauenhaftes. Das lehrt uns nicht nur die Erfahrung. Wenn wir da ein totes Tierchen in der Hand haben und schauen es uns an, wie kalt und leblos es ist, keine Bewegung mehr da, dann spüren wir etwas von der Grauenhaftigkeit des Todes. Der Tod ist nichts Positives. Der Tod ist, so lehrt es uns die Bibel, unser letzter Feind. Das wollen wir ganz nüchtern sehen. Dass Gott daraus etwas Gutes machen kann, dass der Tod durch Gottes Gnade, durch sein Auferstehungsleben, durch das Auferstehungsleben Christi, für solche, die Gott lieben, lediglich ein Tor ist hin zur Herrlichkeit, das ist etwas ganz anderes. Aber der Tod an sich ist etwas Schreckliches und Grauenhaftes. So hat es immer wieder in der Kirchengeschichte auch Fehlentwicklungen gegeben. Es hat Zeiten gegeben, da hat man sich zum Martyrium geradezu gedrängt. Man wollte als Märtyrer sterben. Man hat sich danach gesehnt. Das lehrt die Bibel nicht. Im Martyrium an sich steckt nichts Gutes. Im Leiden an sich steckt nichts Gutes. In der Krankheit an sich steckt nichts Gutes. Was Gott daraus macht, das ist etwas anderes. Davon redet dieses Wort. Das kann dazu führen, diese Verirrungen können dazu führen, dass beispielsweise in Gemeinden diejenigen besonders hochgeschätzt werden, die möglichst lange im Gefängnis gesessen haben. Je länger sie gesessen haben, je mehr die Jahre zählen, in denen sie um des Evangeliums willen gefangen gewesen sind, desto höher werden solche Leute eingestuft und gehalten. Darin steckt ein Stück weit Gerechtigkeit, die man geltend machen will. Auch diese Gefahr besteht, dass man aus dem Leiden, das man erduldet oder das andere erdulden, ein Stück Gerechtigkeit vor Gott macht. Dann lebt man nicht mehr von der Gnade allein, sondern man lebt ein Stück weit von der Gerechtigkeit aus dem Leiden heraus. Das sind alles Verirrungen, die wir immer wieder in der Kirchengeschichte finden, bis in unsere Tage, bis in unsere Zeit hinein. Also wir betonen das noch einmal. Wir unterstreichen das ganz dick, alles Böse, das uns widerfährt, alles Notvolle, alles Leid, was es auch sein mag, ist in sich nicht gut und kann in sich auch nicht und aus sich heraus auch nicht zum Guten beitragen in unserem Leben. Es ist wichtig, dass wir dieses Wort richtig verstehen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das bedeutet, dass Gott all diese Dinge, die an sich nicht gut sind, der Gemeinde Jesu und dem einzelnen Gotteskind zum Besten dienen lässt. Gott gebraucht diese Dinge dazu. In einer alten Handschrift ist Gott selbst das Subjekt des Satzes hier, also der Handelnde, sodass es heißt, Gott wirkt alles zusammen zum Guten. Das ist der Sinn dieses Wortes. Gott selbst, er ist der Handelnde, er ist das Subjekt hier. Er ist der, der das alles gebraucht, alle Dinge in dieser Welt, ohne Ausnahme gebraucht, um seinen Kindern letztlich Gutes zu tun und sich darin zu verherrlichen. Gott gebraucht also auch das Notvolle, um etwas Erfreuliches, letztlich etwas Erfreuliches daraus zu machen. Und die Frage, die sich jetzt uns stellt, lautet, was ist denn nun eigentlich das Gute oder das Beste, zu dem alle Dinge beitragen müssen? Nun, das Wort Gut oder hier das Beste wird in der Bibel nicht losgelöst vom Willen und Wesen Gottes gebraucht. Jesus sagt einmal, Gott allein ist gut. Das Gute ist also etwas, was nach Gottes Maßstab gut und erstrebenswert ist. Nicht das, was der Mensch als gut empfindet und als angenehm empfindet, ist hier gemeint, sondern was aus Gottes Sicht, mit den Augen Gottes betrachtet, gut und heilsam für den Menschen ist. Es handelt sich also hier um das göttlich Gute, um das, was nach Gottes Ansicht gut für uns ist, nämlich um das Ziel ewiger Herrlichkeit. Darum geht es hier. Es geht um das Ziel ewiger Herrlichkeit. Denn dazu sind alle, die Gott lieben, die Gott zuvor erkannt und anerkannt hat, von Gott nach seinem Ratschluss vorherbestimmt und berufen. So lesen wir in Vers 29 und er hängt mit dem 28. Vers aufs Engste zusammen, denn die er ausersehen hat, das sind die er vor Grundlegung erkannt und anerkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, in Klammern nach seinem Ratschluss, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Denken an das Wort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wo es heißt, dass der Herr Jesus Christus der Erstling ist in der Auferstehung von den Toten. Die anderen folgen ihm. Er ist, wie Paulus das hier nennt, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und diesem Erstgeborenen, diesem Erstling unter den Entschlafenen, werden wir einmal gleich sein. Das ist also das Ziel, das Gott verfolgt. Dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist genau das, was der Apostel Johannes sagt in seinem ersten Brief. Wenn wir ihn sehen werden in der Vollendung, dann werden wir ihm gleich sein. Wir werden völlig umgestaltet sein in das Bild des Sohnes Gottes. Wir werden vollkommen sein, unserem Wesen nach. Voll erfüllt mit göttlicher Liebe. Da wird keine Sünde mehr sein und auch unser Leib wird ein neuer Leib sein, ein Auferstehungsleib. Es wird gesät verweslich, wird auferstehen unverweslich. Das ist das herrliche Ziel, das Gottes Kinder vor Augen haben. Sie werden vor aller Welt offenbar werden als Gottes Kinder, wenn der Herr Jesus Christus offenbar sein wird bei seiner Wiederkunft, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Um dieses Ziel geht es. Um diese Vollendung geht es. Und alle Dinge, jetzt haben wir es hoffentlich nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen begriffen und verstanden. Alle Dinge in dieser Welt, was es auch sein mag, müssen dazu dienen, dass Gottes Kinder dieses Ziel ewiger Herrlichkeit erreichen, dass sie dann gleich sein werden dem Sohne Gottes. Alles in dieser Welt muss dazu dienen. Gott gebraucht alles dazu, was es auch sein mag. Die angenehmen Stunden in deinem Leben, die schönen Erfahrungen, die du machst, die wollen wir ja nicht vergessen, ja? Gott lässt ja auch die Sonne scheinen. Er lässt es nicht nur regnen, er lässt auch die Sonne scheinen. Aber eben auch die notvollen Dinge und dem Zusammenhang nach hier, wenn wir uns die Verse zuvor durchlesen noch einmal, dann wird uns deutlich, dass es gerade darum geht, auch die nachfolgenden Verse nehmen auf das Leiden Bezug. Auch diese Dinge, was es auch sein mag, so sehr sie uns auch schmerzen, dienen dazu, dass wir dieses Ziel ewiger Herrlichkeit erreichen. Sie dienen uns zum Besten. Das ist also das Beste, ja? Das ist das Beste. Dass wir auch in dieser Zeit und Welt schon die Erfahrung machen, dass Gott, wenn er uns schwere Wege führt, daraus etwas Gutes macht, auch schon in dieser Zeit. Das ist klar. Das erleben wir auch. Dann schauen wir zurück und dann sehen wir die Dinge in einem ganz anderen Licht als im Augenblick, wenn sie uns betreffen, die notvollen Dinge, das Leiden. Dann verstehen wir die Wege Gottes mit uns aus der Rückschau. Wir lesen unser Leben hebräisch, von hinten nach vorne. Und dann wird uns manches klar, dann geht uns manches Licht auf und dann sehen wir, aha, dazu war das also dienlich, ja. Das sollte ich lernen. Das hat Gott damit bewirkt in meinem Leben. Das gilt auch schon für diese Zeit. Aber hier in diesem Wort geht es in erster Linie um die ewige Herrlichkeit. Ich erinnere noch einmal daran, es geht ja in diesem ganzen Kapitel um die Gewissheit unseres Heils. Und das bedeutet nicht nur, dass ich in diesem Augenblick sagen kann, ich bin vor Gott gerecht, ich habe ewiges Leben, sondern das beinhaltet, dass Gott mich zum Ziel bringen wird, dass ich nicht unterwegs scheitere, dass ich heute gerecht bin und glaube an den Herrn Jesus und morgen nicht mehr glaube an ihn, nicht mehr gerecht bin vor Gott und vielleicht das Ziel verfehle, ja? Das lehrt die Bibel nicht, sondern die Bibel lehrt, dass derjenige, der wiedergeboren ist, zu einer lebendigen Hoffnung von Gott auch auf diesem Weg, auf dem Weg, da den Kindern Gottes alles zum göttlich Besten dienen wird, zum Ziel führen wird. Paulus ist absolut gewiss, dass Gott dieses Ziel mit den Seinen erreichen wird. Darum sagt er, wir wissen. Ich bin fest davon überzeugt, sagt Paulus. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Dass Gott so handelt, dass es seinen Kindern dienlich ist, das finden wir immer wieder in der Heiligen Schrift. Und das finden wir auch in der Geschichte unseres persönlichen Lebens bestätigt. Besonders deutlich wird es, das ist eigentlich die Geschichte, die ich da am meisten liebe, die das sehr deutlich macht. Wir sehen es ganz besonders in der Geschichte Josefs. Ihr habt es böse mit mir gemeint, aber Gott hat es gut mit mir gemeint. Nicht ihr habt mich nach Ägypten gebracht, so sagt er zu seinen Brüdern, sondern Gott selbst hat es getan. Gott hat also all diese bösen, leidvollen Erfahrungen mitwirken lassen zu meinem Besten. Aber nicht nur zu meinem Besten, sondern auch zu eurem Besten, sagt Josef zu ihnen. Um am Leben zu erhalten, ein großes Volk, um euretwillen musste ich diesen Weg des Leidens gehen. Ja? Und da sind wir doch inzwischen dann auch am Kreuz. Wo all diese bösen Dinge, die dem Herrn Jesus Christus widerfahren sind, all die Ablehnung, die er ertragen musste, letztlich der Zorn Gottes, all das nicht nur ihm selbst zum Besten dienen musste, dass er dann auffuhr in die Herrlichkeit nach seiner Auferstehung, sondern uns, seinen Feinden, die wir Feinde Gottes sind von Natur, musste das alles zum Besten dienen. Sein Leiden, sein Sterben, sein stellvertretender Opfertod. Ist das nicht herrlich, ihr Lieben, wie Gott aus allem, aus dem Hass der jüdischen Obrigkeit, aus dem Hass eines Pilatus, der heidnischen Obrigkeit, dem Hass, den wir in unserem Herzen tragen gegen Gott und seinen lieben Sohn, dass er daraus das ewige Heil machte, dass er das alles zum göttlich Besten dienen ließ. Das nicht herrlich? So ist unser Gott. Wenn wir einmal dafür einen Blick haben, das ist eine wunderbare Sache. Und so lesen wir in der Apostelgeschichte, dass die Verfolgung, die über die Gemeinde hereinbrach, dazu dienen musste, dass sich das Evangelium, das Wort Gottes, ausbreitete. Apostelgeschichte Kapitel 8 können wir es nachlesen in den Versen 1 und 4. Alles, alle Dinge dienen denen, die Gott lieben, zum göttlich Besten. Wenden wir das bitte an. Ich sage das noch einmal, was ich eingangs schon betont habe. Es ist wichtig, dass wir das anwenden. Welch ein praktischer Nutzen steckt doch in diesem Gotteswort. Ja, es geht doch nicht nur darum, dass wir das lesen, sondern es geht zunächst darum, dass wir das im Herzen bewegen. Dazu braucht es Zeit. Ihr Lieben, das geht nicht, ohne dass wir uns Zeit nehmen, intensiv über längere Zeit immer wieder nachzusinnen über Gottes Verheißung, über solch ein Wort. Dazu muss ich mir Zeit nehmen. Von Maria heißt es, sie bewegte die Worte in ihrem Herzen. Was bedeutet das? Sie nahm sich Zeit, um über die Worte, die sie gehört hatte von den Hirten, über ihren Sohn nachzudenken. Während der Arbeit auch. Kann ich mir gut vorstellen, dass Maria ihre Arbeit verrichtete und dabei darüber nachsann, was diese Worte wohl für eine Bedeutung hatten. Es geht nicht, wenn wir uns keine Zeit nehmen für Gottes Wort und darüber nachsinnen, dann schlägt das Wort Gottes keine Wurzeln. Wenn wir so darüber hinweghuschen, dann passiert uns genau das, was der Herr Jesus deutlich macht im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Da wird der Same ausgestreut, er berührt gerade und die Oberfläche unseres Herzens und dann gehen wir hinaus und dann kommen die Vögel und picken den Samen weg. Die Vögel in mancherlei Gestalt von irdischen Sorgen, Problemen und was es auch sein mag. Deshalb muss das Wort Gottes zunächst mal ins Herz hinein. Wir müssen an dieser Stelle zu Wiederkäuern werden. Es immer und immer wieder in unserem Herzen bewegen. Dann gewinnt es Macht über uns. Dann entsteht auch Glaube. Und dann, der nächste Schritt ist der, dass wir dieses Wort dann auch in konkreten Situationen anwenden. Und zwar in solchen Situationen, in denen wir uns im Augenblick befinden. Dass wir uns daran erinnern, wenn wir in einer Not sind, an dieses Wort, dass uns das zum Besten dient und dass wir sagen, Herr, danke, dass mir auch diese Situation jetzt zum göttlich Besten dienen muss, damit du mit mir ans Ziel kommst und ich auch manche Lektionen von dir lerne. Wie kann uns solch ein Wort aus mancher Niedergeschlagenheit herausholen? Wir können nicht sagen, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen und uns gleichzeitig gegen Gottes Führung auflehnen. Das geht nicht, das passt doch nicht zusammen, das merken wir, ja? Wir können nicht sagen und behaupten, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen und doch unzufrieden und undankbar sein. Das geht nicht, ja? Alle Unzufriedenheit und Undankbarkeit muss weichen, wenn wir dieses Wort auf die konkrete Situation anwenden. So schmerzlich die Dinge manchmal für uns sein mögen. Wenn wir nur immer geöffnete Augen für die Wahrheit dieses Wortes hätten, so könnten wir allezeit getrost sein. Ob es uns nun von Gott gegeben wird, die Probleme zu beseitigen, oder aber, ob wir über einen längeren Zeitraum damit zu tun haben. Ich schließe ab mit einer Illustration, die ein alter Prediger, wie ich bei Lloyd-Jones gelesen habe, einmal gebrauchte. Er sagte, nimm deine Uhr und öffne sie. Was siehst du? Du siehst, dass ein Rädchen sich entgegen dem Uhrzeigersinn dreht, aber es ist verbunden, verzahnt mit einem anderen Rädchen, das sich im Uhrzeigersinn dreht. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Das eine Rädchen dreht sich entgegen dem Uhrzeigersinn und das andere in Richtung des Uhrzeigersinns. Du sagst, das ist verrückt. Hier drehen sich zwei Räder in entgegengesetzte Richtungen. Der Uhrmacher muss nicht ganz gescheit gewesen sein. Aber er war es. Er hat die Uhr so zusammengesetzt, dass, obwohl die Räder sich in entgegengesetzter Richtung drehen, sie so zusammenarbeiten, dass die Zeiger der Uhr sich in die richtige Richtung bewegen. Das also, was uns zunächst einmal sehr unvernünftig erscheint, das dient dazu, dass die richtige Richtung angegeben wird. Gott lässt alle Rädchen unseres Lebens so laufen, dass sich unser Leben in die richtige Richtung bewegt, dass wir das Ziel ewiger Herrlichkeit erreichen. Wir dürfen unseres Heils absolut gewiss sein, ihr Lieben. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge ohne Ausnahme zum göttlich Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Amen.